Morgen. Schön, dass Sie da sind. Endspurt für Kapitel 3. Wir haben letztes Mal den Satz und auch die Strategie für den Beweis schon durchgequatscht. Deswegen steigen wir jetzt direkt ein. In Satz 3, 23 haben wir festgehalten, dass jeder Hauptideal faktoriell ist. Und ich möchte jetzt nochmal kurz die Begriffe wiederholen, bevor wir dann wirklich die Details des Beweises besprechen. Ein Hauptidealring ist ein Integritätsbereich, in dem jedes Ideal ein Hauptideal ist. Und ein faktorieller Ring ist ein Integritätsbereich, in dem zwei Eigenschaften gelten. Jedes von null verschiedenen Elementen besitzt eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible und bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit Einheiten ist so eine Darstellung eindeutig. Wir haben jetzt also das eine gegeben, wollen das andere zeigen. Und erstmal war nicht so klar, was diese Eigenschaften miteinander zu tun haben, aber wir haben letztes Mal, als wir uns die Beweisstrategie angeschaut haben, schon gesehen, dass der Schlüssel mal wieder ist, Teilen heißt umfassen. Fangen wir also an. Wir haben ein Hauptideal in R gegeben und wir beginnen jetzt damit zu zeigen, dass es Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible gibt für alle von null verschiedenen Elementen. Wir müssen nicht nochmal die Eigenschaft FR1 zeigen, nämlich dass es überhaupt ein Integritätsbereich ist, weil das beim Hauptideal schon mit drin ist. So, FR1 ist also schon erledigt, jetzt kümmern wir uns um FR2, die Existenz von Zerlegung, und da argumentieren wir per Widerspruch. Wir nehmen also an, dass es Elemente gäbe, die keine Zerlegung haben in Einheiten und Irreduzible. Und damit ich jetzt nicht immer Zerlegung in Einheiten und Irreduzible sagen muss, sage ich nur kurz Zerlegung. Und in dem Moment, wo es ein solches von null verschiedenes Element gibt, bekommen wir eine disjunkte Zerlegung des gesamten Rings R in drei Teilen. In der einen liegt nur das Nullelement, in der nächsten liegen alle Elemente, die eine Zerlegung besitzen in Einheiten und Irreduziblen, und in der dritten Menge liegen die Elemente, die nicht so eine Zerlegung haben. Und die aber auch jeweils von null verschieden sind. Deswegen disjunkt. Und wir können über die Mengen N und P ja schon mal so ein bisschen was sagen, bevor wir anfangen, Dinge zu beweisen. N ist nicht leer nach unserer Annahme. Nach Annahme gibt es irgendwas, was nicht null ist und keine Zerlegung hat. Hallo alle, schön, dass Sie da sind. Und über die Menge P können wir auch schon was sagen. Denn es gibt Ringelemente, die da drin liegen. Wir können ja mal kurz nachdenken, was in unserem Integritätsbereich auf jeden Fall rumläuft. Jedenfalls, wenn überhaupt irgendwas zu zeigen ist, wenn es also nicht der Nullring ist. Für den Nullring würde ja alles stimmen. Nach unserer Annahme ist es also nicht der Nullring. Und dann ist das Einselement vom Nullelement verschieden. Integritätsbereiche haben ein Einselement. Das ist eine Einheit. Besitzt also eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, nämlich indem man das Element einfach hinschreibt. Und das gilt für alle Einheiten und auch für alle irreduziblen Elemente. Die liegen also alle in P und nicht in N. Das wird gleich wichtig. Jetzt kommt Aussage 1. Wenn zwei Elemente in P liegen, dann auch ihr Produkt. Das klappt, da schreibe ich gar nichts zu hin. Denn was mache ich? Ich nehme die beiden Zerlegungen, multipliziere sie, fertig. So. Und das benutzen wir gleich in folgender Weise, nämlich als Kontraposition. Wenn wir einen Teiler von, also wenn wir etwas schreiben als Produkt von zwei Elementen und das gesamte Element liegt in N, dann können die beiden Faktoren, in die ich das zerlegt habe, nicht beide aus P kommen. So werden wir gleich Eigenschaft 1 benutzen. Jetzt kommen wir zur Eigenschaft 2, was ist da zu tun? Da steht sowas wie, für jedes Element aus N, also für jedes nicht zerlegbare Element, gibt es einen Teiler, der auch nicht zerlegbar ist und der ganz viele Eigenschaften hat. Er ist keine Einheit, er ist nicht mit dem Element assoziiert. Genau, und ist ein Teiler und kommt aus N. Und dann steht da so ein Insbesondere, und das ist der Schlüssel, das von dem Teiler erzeugte Ideal umfasst das andere echt. Auf die Art und Weise werden wir Ideale basteln können, die sich immer echt enthalten, also so eine Kette. Das ist nachher der ganze Witz. Jetzt beweisen wir also 2. Was zu tun ist, steht da. Ich nehme die Notation, die da steht. Also schnappe ich mir so ein x aus n. Was ist x alles nicht? Einfach weil es in der Menge n liegt. Oh, muss ich mal umschalten? Da die Tafel. Was wissen wir über x, was da alles nicht los ist? Naja, x ist bestimmt keine Einheit, sonst wäre es ja ein p. Und x ist auch nicht irreduzibel, sonst wäre es ja ein p. Und es ist auch nicht 0. Das Element hat also interessante Teile. Es hat Teile, die weder Einheiten noch dazu assoziiert sind. Denn es ist ja nicht 0 und keine Einheit und es wäre sonst irreduzibel. Als Produkt von zwei Leutchen, Y und Z. Also finden wir Y und Z aus dem Ring. Beide kleine Einheiten. So, das ist das gleiche mit Y mal Z. So, ich finde interessante Teile. Jetzt kommt Aussage 1, und zwar in der Version, die ich gerade schon genannt habe, wie wir das benutzen wollen. Wenn Y und Z beide aus P kämen, dann wäre ihr Produkt in P, aber das ist es nicht. Mindestens eins von den beiden kommt also nicht aus P, ist aber auch nicht 0 und muss deswegen aus N kommen, weil der ganze Ring ja so zerlegt ist. So wählen, dass Y aus N kommt. Darf ich OBDA schreiben oder darf ich sowas schreiben wie Modulo-Notation oder so? Was finden Sie da gut als kleine Formulierung, als Bemerkung dazu, dass ich durch Umbenennung oder so jetzt halt habe, dass Y in N liegt? Ist Ihnen das irgendwie wichtig? Nö, Sie gucken eher wie, ist mir egal, aber es soll da schon was stehen, oder? Ja. Null können die beiden nicht sein, denn sonst wäre er extra schon. Jetzt fassen wir zusammen, was wir haben. Wir haben einen Teil aus N gefunden, das ist gut. Der ist keine Einheit und er ist auch nicht zu X assoziiert, denn sonst wäre ja Z eine Einheit, das ist aber auch nicht. Also ist Y dann wirklich ein interessanter Teiler. Und jetzt gucken wir auf Teilen heißt umfassen. Teilen heißt, dass das davon erzeugte Ideal, das von X erzeugte, umfasst. Und können die gleich sein? Nein. Denn wenn die beiden Leute das gleiche Ideal erzeugen würden, dann wären sie ja assoziiert. Sind sie aber nicht. Jetzt gilt also, dass das von X erzeugte Ideal Teilen heißt nicht, was von Y erzeugt wird. Und die sind verschieden, da X und Y nicht assoziiert sind. Und ich schreibe noch, Teilen heißt umfassen dazu gleich. Wir haben hier also dieses Enthaltensein und das ist ein echtes Enthaltensein, weil die Ideale nicht gleich sind. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt, Schmierzettel, so eine Kette basteln. Die Menge N ist ja nicht leer, das heißt, ich finde da irgendwas. Und dann fange ich mit diesem irgendwas an, sagen wir mal X, und dann bekomme ich so ein Ideal, X mal R. Jetzt bastle ich mit Eigenschaft 2 mir einen interessanten Teiler, der nun wiederum ein Ideal erzeugt, das echt größer ist. Das heißt, ich habe jetzt ein echt größeres Ideal Y mal R. Und der Witz bei diesen Teilern war, in 2, dass wir die auch wieder in der Menge N finden. Jetzt kann ich also das ganze Spiel nochmal spielen, aber jetzt nimmt Y den Platz von X ein. Das ist jetzt unser Element aus N, von dem wir einen interessanten Teiler finden, der wieder ein echt größeres Ideal erzeugt. Dann kriege ich jetzt hier so ein neues Freundchen Y 1. Und dann mache ich weiter, Y2, und ich kann immer wieder das gleiche Argument anwenden, weil ich ja jedes Mal diesen Teiler wieder in N finde.
Und auf die Art und Weise finde ich so eine aufsteigende Kette von Idealen, wo die Ideale immer, immer größer werden. Das hört nie auf. Und wir werden jetzt sehen, warum das ein Problem ist. Das habe ich hier aufgeschrieben. Ich will nämlich jetzt einfach die Menge aller Ideale, die von Elementen erzeugt werden, die aus M kommen und die unser am Anfang gewähltes Element X teilen und weder Einheiten sind noch dazu assoziiert. Das heißt, ich kann jetzt immer so weitermachen und kriege dann solche Leute, die Y, Y1, Y2 und so weiter, das sind alles Erzeuger für Ideale, die in dieser Menge Skript M landen. Und hier verwende ich das Teilen transitiv. Ist ein Teiler eines Teilers ist ein Teiler. Das ist jetzt offensichtlich eine nicht leere Menge von Idealen in unserem Ring. Und das ist ein Hauptidealring. Und in Lemma 322 steht, dass so eine Menge von Idealen dann ein maximales Element haben muss. Aber das ist hier nicht so. Offensichtlich wächst das immer weiter, da gibt es kein maximales Element. Das ist also der Widerspruch. Das schreibe ich jetzt noch an. Ich dachte, ich hätte da irgendeine Notiz zu hingeschrieben, habe ich aber nicht. Deswegen werde ich einfach diese Menge M zeigen. Und das kurz an die Tafel bringen. Menge Skript M ist nicht leer. Hat also mit, was war das? Das war ein Lemma, 322. Maximales Element. Je kälter es wird, desto schlimmer wird das. Da verändert sich irgendwas bei der Kreide. Und dann bricht die häufiger. Oder fühlt sich einfach so ein bisschen unorganisch an. Ich habe noch nicht herausgefunden, was ich im Winter machen kann, wenn das nicht funktioniert. Meine fantastische, ganz, ganz tolle Kreide, die nie sowas macht, passt nicht in die tollen Halter. Leider. Das heißt, irgendwann stehe ich dann immer vor der Herausforderung, so oder mich und alles andere einsam. Reicht Ihnen das so? Diese Menge von Idealen, über die wir gerade gesprochen haben, ist nicht leer. Besitzt also ein maximales Element, aber man sieht ja an der Art und Weise, wie diese Ideale wachsen, dass es so ein Element nicht geben kann. Ich sehe keine offensichtliche Unzufriedenheit. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben bisher die Existenz von Zerlegungen gezeigt. Wir haben nämlich gezeigt, dass diese Menge N doch leer ist. Faktoreller Min 3, wo es um die Eindeutigkeit von solchen Zerlegungen geht. Und da dachte ich, ich hätte da noch etwas hingeschrieben, habe ich aber anscheinend nicht. Das macht nichts, denn dann kann ich die Inflation jetzt einfach auf der Tafel einführen. Wir schreiben ein Ringelement hin mit zwei Zerlegungen, die erstmal unterschiedlich aussehen, und dann zeigen wir, dass die eben doch gar nicht so unterschiedlich sind, sondern nur so unterschiedlich, wie man halt sein darf, um noch FR3 zu erfüllen. Einverstanden? Ich sehe ein bisschen nicken, gut. Okay. Für FR3 sein. Ja, jetzt brauche ich ganz viel Zeug, ganz viel Notation. Alles, was ich jetzt zeigen möchte, möchte ich nur für von 0 verschiedene Elemente zeigen. Es sei also B, Ringelement, mit 0. Und jetzt kommen ganz viele Leute für die Zerlegung. B, das. So.
So, nur um mal zu gucken, ob wir uns einig sind, was diese ganze Notation bedeutet. B ist nicht 0, aber B könnte ja eine Einheit sein, zum Beispiel das Einselement des Rings. Ist das durch diese Notation mit abgedeckt? Wie würde ich das da finden? Oder muss ich das noch als 3 beschreiben, als Spezialfall? Irritierte Blicke? Na, da stehen ja so Produkte von irreduzierten Elementen und Einheiten haben keine irreduzierten Teile. Wie löse ich dieses Problem? Ja.
Das steht ja, dass M und N aus N 0 sind.
Aha, was heißt das?
Das heißt, sie können auch 0 sein, wenn wir bei 1 anfangen und bei 0 N ist dann kein Element, dann haben wir das.
Genau. Danke. In dem Moment, wo M oder N 0 ist, habe ich dann hier ein entsprechend leeres Produkt stehen. Und das leere Produkt ist per Definition für unsere ganzen Abkürzungen das Einzelelement des Rings. Das heißt, damit decke ich den Fall ab, dass B eine Einheit ist. Ah, sehr schön. Das dürfen Sie auch machen. Sie müssen das dann nicht immer als Spezialfall hinschreiben, wenn man das so lösen kann durch die Notation. Gut, und da zumindest ein paar Leute erstaunt geschaut haben, bin ich froh, dass ich nochmal nachgefragt habe. Was ist jetzt das Ziel unserer Aktion? Erstens, die Anzahl der irreduzierten Elemente, die verwendet wird, ist gleich. Das heißt, n gleich m. Und jedes von den p's ist assoziiert zu einem von den q's. Und umgekehrt. Das ist das, was in FR3 steht. Solche Zerlegungen sollen eindeutig sein, bis auf die Reihenfolge und bis auf Multiplikation mit Einheiten. Das heißt, die Anzahl der Irreduzierbaren muss gleich sein und die müssen so zusammenpassen. Nur noch? Machen wir doch mal Induktion. Und den Spezialfall, dass n gleich 0 ist, den frühstücken wir direkt mal ab. Wir haben ja gerade geklärt, was dann passiert. Wenn n gleich 0 ist, dann steht hier das leere Produkt. Das heißt, auf der linken Seite steht eine Einheit. Das heißt, b ist eine Einheit. Und dann müssen hier diese irreduzierten Elemente auch verschwinden, einfach weil irreduzierbar. Ups. Entschuldigung, dass ich nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Tut mir leid, Videoleute. Achso, ich habe so viel rumgehampelt. Moment. So, okay. Ich müsste jetzt hampelsicher sein. Dafür habe ich vergessen, wo ich war. Entschuldigung, wo war ich? Wenn n 0 ist, dann ist d eine Einheit, dann muss m auch 0 sein. Und dann haben wir da e und e' stehen, also halt jeweils die gleiche Einheit, mit der b geschrieben ist, und dann ist nichts weiter zu zeigen. Wenn n 0 ist b eine Einheit und dann ist auch m gleich 0. Dann ist also nichts weiter zu zeigen, das ist der Spezialfall, dass b eine Einheit ist. Ab jetzt sei n mindestens 1 und wir machen Induktion über n. Das heißt, auf der linken Seite gucke ich, wie viele irreduzible da gebraucht werden. Und dann wird es jetzt so laufen, dass wir uns für ein irreduzibles Element überlegen, dass alles passt. Und dann formulieren wir eine ordentliche Induktionsvoraussetzung und dann gucken wir, was passiert. Kann man es lesen hinten? Bin ich noch groß genug? Dankeschön. So, n gleich 1. Was ist denn los? Dann steht hier e mal mehr 1, das heißt b ist irreduzibel, denn es ist assoziiert zu einem irreduziblen Element. Und dann gucken wir uns auf der rechten Seite, wo es ist. So. B ist irreduzibel und auf der rechten Seite stehen diese Q's. Die sind selber auch irreduzibel und sie teilen b, aber die einzelnen Teile von b sind assoziierte und Einheiten. Und Q1 zum Beispiel ist selber irreduzibel, kann also keine Einheit teilen. Und, nee, oder noch einfacher, Q1 teilt b und ist keine Einheit, ist also zu b assoziiert. Also auch zu Q1, denn b ist eine Einheit. und dann überlegen wir uns noch, dass die anderen Füße nicht existieren und dann sind wir fertig. Da 1, ein Teil davon, Venus und keine Einheit. Deswegen war wichtig, dass wir bei der Notation auseinanderhalten, was Einheiten sind und was irreduzible Elemente sind. Lemma 2,5 Teil B. Der kommt zweimal. Und ich mache den auch in beiden Fällen gleich, indem ich nämlich wirklich Mutation hinschreibe. Assoziiert zu sein heißt ja, dass man sich nur um eine Einheit unterscheidet. Also führe ich jetzt eine Einheit E0 ein, wie das tut. Sei E0. Einheit so, dass, ja, wie möchte ich das machen? Ich mache mal hier auf dem Schnellzettel was, damit Sie sehen, wo ich hin möchte, damit Sie die Idee irgendwie schon mal haben. Auf der linken Seite haben wir jetzt E mal E1 und auf der rechten Seite haben wir E' und Q1 und dann eventuell noch mehr Zeug. Ah, das war's. Ich dachte, ich habe gerade was gehört. Das war eben schon. Und jetzt ersetze ich Q1 durch P1 mal eine Einheit. Ich nutze also das Assoziiertsein aus und dann schreibe ich P1 mal E0. Jetzt kommen da eventuell noch die anderen Qs. Wir sehen gleich, warum das nicht so ist. Denn ich möchte gerne kürzen. Ich möchte dieses P1 hier, was wir auf beiden Seiten sehen, kürzen. Und ich darf kürzen, weil wir Lemma 2,5b haben und weil unser Ring ein Hauptidealring ist, also insbesondere im Integritätsbereich. Und dieses P1 ist irreduzibel, also nicht 0, also darf ich kürzen. Das ist mein Plan, das möchte ich machen. Und jetzt schreibe ich das auf. Ich schreibe es also so auf, dass Q1 gleich P1 mal E0 ist. Dann erhalten wir. Und ich hätte es anders machen können, indem ich in das Assoziiertsein reingekürzt hätte. Aber dann hätte ich ganz oft schreiben müssen, assoziiert, bla bla bla, also mach ich so. Dann erhalten wir E mal P1. Gleich genau da drüben. Die Strich mal, ich ersetze Q1. P1 mal E0 mal E2 bis UM. Bla bla bla. Dann erhalten wir das. Und dürfen kürzen. Mit Lemma 2,5b und allem, was ich drumherum noch gesagt habe, warum die Voraussetzungen erfüllt sind. Dann kommt eine neue Gleichung raus. Ich lasse das mit B weg, sondern nehme nur links und rechts und kürze P1 raus. Dann steht da E gleich, E' mal E0 mal bla bla. Was ist jetzt los? E ist eine Einheit, E' und E0 sind Einheiten, das Produkt also auch. Und dann stehen da noch diese irreduziblen Leute, die aber jetzt ja Teiler sind von der rechten Seite und deswegen auch von der linken Seite. Aber irreduzible Elemente teilen keine Einheiten. Also sind die nicht da. Also war M gleich 1. Und dann haben wir alles gezeigt, ne? Denn wenn M gleich 1 ist, dann ist ja in unserer Darstellung am Anfang hier E mal P1 gleich B gleich E' mal Q1 und Q1 ist zu P1 assoziiert, das steht irgendwo und das war's. Mehr ist nicht zu zeigen. Auf beiden Seiten kommt ein irreduzibles Element vor und die sind miteinander assoziiert. Gut. So, fertig. Das war der Induktionsanfang. Jetzt kommt die Voraussetzung. Die schreibe ich jetzt hin, also mit Sprache. Ich schreibe nicht die Induktionsvoraussetzung dazu, sondern ich schreibe einfach hin. Jetzt sei n größer gleich 2 und die Behauptung sei richtig für Darstellungen, in denen höchstens n-1 irreduzible Elemente vorkommen. Das heißt, ich denke jetzt an die linke Seite und denke daran, dass ich da irgendwas mit Pn machen möchte und dann benutzen möchte, dass wenn ich nur P1 bis Pn-1 angucke, da schon alles klar ist. Das kommt gleich auch wieder auf den Schmierzettel. Jetzt sei n mindestens 2. Und FR3, also diese Eindeutigkeit, sei
Nicht richtig, sondern richtig. Sei richtig für Zerlegung mit höchstens n minus 1 irreduzierenden Faktoren. Ja, dann verwenden wir einfach den gleichen Trick. Schmitzeln. Wir verwenden den gleichen Trick und gucken mal, ob der nicht reicht. Also ob nicht genau die gleiche Idee mit dem Kürzen hier zum Erfolg führt. Wir schreiben einfach alles hin, so wie wir das haben. Lala. Gucken auf die rechte Seite und nehmen uns mal QM. QM ist irreduzibel und teilt die linke Seite. So, dann wäre es toll zu sehen, dass QM hier zu irgendwas assoziiert ist, damit wir den gleichen Trick benutzen und kürzen können. Denn wenn wir kürzen, dann fällt ja auf beiden Seiten was weg und dann haben wir hier nur noch ein minus 1 irreduzibler und können anwenden, dass per Induktion da schon alles passt. Aber wie kriegen wir daraus, dass QM die linke Seite teilt, dass QM zu einem dieser irreduziblen Wörter assoziiert sein muss? Das ist das Puzzlesteinchen, was noch fehlt. In Wirklichkeit fehlt es natürlich nicht, denn wir wissen, dass in Hauptidealmengen irreduzible Elemente prim sind. Wenn sie ein Produkt teilen, dann teilen sie einen der Faktoren. Das ist das Stück. Und dann können wir wirklich genauso mit Kürzen argumentieren, genau wie vorher. Deswegen war es so wichtig, dass wir uns, bevor wir das hier zeigen, diesen Satz, einmal überlegen, dass in Hauptidealen irreduzible Elemente prim sind. Und da brauche ich jetzt ein Zitat, das habe ich nicht im Kopf. Satz 321. Und der Rest ist dann so, wie wir das schon gerade gesehen haben. Gut, die Leitung schreibe ich nicht nochmal ab, die steht ja schon da oben irgendwo. Genau, da. Ich mache mal ein Zeichen dran.
Oh, was mache ich da hin? Es ist kalt, ich mache ein Schneeflöckchen. Wenn ich es kann, ist das kalt. So, kein super kreatives Schneeflöckchen, aber.
Aber die Symmetrie stimmt, das ist wichtig. Viele Menschen malen ja Schneeflöckchen mit Achtersymmetrie und das ist falsch. Ja, nicht falsch, aber halt ein kreatives Schneeflöckchen und keins, das sich an der Natur orientiert. Anderes Thema. Aus der Gleichung Schneeflöckchen folgt das M. Teil von der linken Seite ist, also es ist ein Teil der rechten Seite, wegen der Gleichung auf der linken Seite, also von e mal e1 bis hin zu en. Und jetzt kommt, dass da ein Produkt steht und dass irreduzible Elemente prim sind, also wenn sie ein Produkt teilen, einen der Faktoren teilen, und das war Satz 23. QM eins der Elemente, mindestens eins, also eins heißt hier nicht genau eins, sondern mindestens eins der Elemente P1 bis hin zu PN teilt. Es teilt nicht E, denn E ist eine Einheit und irreduzible Elemente teilen keine Einheiten. Das benutzen wir hier ständig. Jetzt teilt eins von denen. Und jetzt kommt wieder, wie vorhin, so ein OBDA. Ich nummeriere jetzt die Leute P1 bis PN so, dass QM ein Teil davon PN ist. OBDA sei QM ein Teil davon PN. Und jetzt verwende ich wieder, dass es alles irreduzible Elemente sind. Die Teile sind Einheiten oder Assoziierte. QM ist also, weil es keine Einheit ist, assoziiert zu PN. Zu EN assoziiert und sei genau wie oben E0 aus R eine Einheit mit der Eigenschaft, und ich mache es wieder genauso wie eben heißt, dass jetzt wieder die Idee ist, dass ich auf der rechten Seite was ersetze, dann steht da zweimal das Gleiche und es ist nicht 0 und wir sind im Integritätsbereich, also können wir kürzen. Die Idee haben wir jetzt schon gesehen, deswegen kann ich das ein bisschen kürzer machen und anschließend erreicht vielleicht die Tafel. Aus der neuen Gleichung, das heißt, ich nehme jetzt Schneeflöckchen und auf der rechten Seite ersetze ich Qm durch Pn mal E0, dann entsteht folgende neue Gleichung. P mal E1 bis hin zu Pn gleich E' mal Q1 bla bla bis hin zu Qm minus 1. Qm ersetze ich durch Pn mal E0. So, und daraus folgt, und zwar wieder mit Nummer 25b, das da oben auch schon irgendwo steht. Genau, da oben. 25b, unser Freund mit dem Kürzen in den Integritätsbereichen. Daraus folgt jetzt E mal E1 bis En minus 1 gleich E' mal Q1 bla 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 Qn minus 1 mal E0. Und jetzt starren wir da drauf, vor allem auf die linke Seite. Da steht jetzt ein Ringelement, wo in der Zerlegung n-1 irreduzible Faktoren vorkommen. Per Induktion ist das jetzt so eindeutig, wie es halt sein soll für FR3. Und dann kriegen wir also jetzt so eine Zuordnung, n-1 und n-1 sind gleich. Jeweils e0 ist gestrichen, e0 ist so eine Einheit. Dann sind die p's und die q's assoziiert und pn und qm sind ja auch assoziiert, also ist dann alles assoziiert und die Anzahl ist gleich. Daraus folgt alles. Ich bin geneigt zu schreiben, daraus folgt alles. Ich sehe ein überzeugtes Nicken. Ich sehe mehrere, danke, ich sehe mehr als überzeugtes Nicken. Und daraus folgt per Induktion alles. Bild unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob Sie sowas machen, so Mindmaps oder so, aber angenommen, Sie haben das gemacht, so ähnlich wie ich das letztes Mal, glaube ich, an der Tafel skizziert habe, mit unseren Ringen und wo sie zu finden sind und was da so los ist. Dann ist ja jetzt also dieser Abschnitt mit den faktoriellen Ringen und wir wissen jetzt, wo der hingehört. Der gehört zwischen die Integritätsbereiche und die Hauptlinearringe. Und auch wenn wir die Reichhaltigkeit des Zoos noch nicht komplett erfasst haben, bringt das ein bisschen Ordnung in die Sache und faktorielle Ringe sind auch toll in der gleichen Weise, wie Hauptidealringe und euklidische Ringe toll sind. Da sind nämlich auch wieder irreduzible und prime Elemente dieselben Elemente. So, das machen wir uns noch kurz klar. Und das macht viel einfacher dann, also im Sinne von, es macht vieles einfacher. Insbesondere haben wir dann drei Arten von Ringen, in denen es GGTs gibt. Und wenn Sie wollen, müssen wir aber sagen, dann kann ich da gleich kurz andeuten, was die verschiedenen Strategien sind, um mit GGTs umzugehen. Und in der Podcast-Folge zum Rückblick auf Kapitel 3 kann ich das nochmal ein bisschen vertiefen. Wir werden jetzt mit Kapitel 3 fertig. Das heißt, dass ich diese Woche die Rückblickfolge mache zu Kapitel 3. Und da passt das wunderbar hin. Das ist jetzt Lemma 3, Lemma 1. Oder? Sind Sie schon bereit für das nächste Lemma? Ja? Dann los. Wir wollen zeigen, wenn wir einen faktoriellen Ring haben, R, und ein Element daraus steht, klein p, dann ist es genau dann ein primes Element, wenn es irreduzibel ist. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, die interessante Richtung ist die, dass aus irreduzibel prim folgt. Andersrum haben wir das in Integritätsbereichen für die Richtung, die ich gerade gesagt habe. Da brauchen wir noch mal extra Argumente. Und bisher haben wir das für euklidische und für Hauptideale. Okay. Sei also, dass
kleine p ein irreduziertes Element. Wir zeigen dieses Primus und ich sage nochmal dazu, warum diese Richtung reicht.
Wenn es um Irreduzibilität oder Prim sein geht, einfach nur damit wir es nicht vergessen und damit Sie es in der Prüfung nicht vergessen. Das merke ich Sie dann nicht, ja?
P ist nicht 0 und P ist keine 1.
Danke, genau. Es ist immer so ein Dreiklang, nicht 0, keine Einheit, plus noch irgendwas Interessantes. Und hier ist es halt nicht 0, keine Einheit und wenn es ein Produkt halt, teilt es einen der Faktoren. Aber hier steht ja schon, dass das Element irreduzibel ist. Das heißt, es ist nicht 0, es ist auch keine Einheit. Und da haben wir nichts weiter zu tun. Wir schlagen einfach Elemente, deren Produkt von P geteilt wird. Nach Voraussetzung P 0 P Einheit. Also nehmen wir A und B. Ein Teiler von A B ist. Und wie so oft werde ich jetzt kurz die Idee erklären und dann werden Sie mich wahrscheinlich so anschauen, wie, ach so, okay, das muss man ja nur noch hinschreiben und das nur noch ist dann hier etwas untertrieben, aber die Idee ist tatsächlich recht intuitiv, glaube ich jedenfalls. Wir verwenden nämlich, dass der Ring faktoriell ist, ganz direkt, indem wir gedanklich für A und für B Zerlegungen hinschreiben. So, dann stehen da also so Zerlegungen und in diesen Zerlegungen, also in der Gesamtzerlegung von A und B zusammen multipliziert, muss das P sozusagen vorkommen, weil P ja ein Teiler ist. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Also wir gucken halt, wir haben jetzt, ich kann es auch noch expliziter machen, dass P ein Teiler von A mal B ist, heißt ja, ich kann A mal B schreiben als P mal irgendwas. Das heißt, dann haben wir da wirklich zweimal das gleiche Ringelement stehen. Und dann schreiben wir Zerlegungen hin in unserem faktoriellen Ring. Und einmal ist so eine Zerlegung ganz klar erkennbar, eine, die aus einer Zerlegung von A und von B besteht, zusammengebastelt. Und auf der anderen Seite steht eine Zerlegung, wo P vorkommt und dann halt noch irgendein anderes Gedöns. Und dann sagt unsere Eigenschaft FR3, dass diese beiden Zerlegungen sich nicht großartig unterscheiden können. Bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit Einheiten kommen da die gleichen irreduziblen Elemente vor. Das heißt also, dass das irreduzible Element P, das da auf der einen Seite steht, auf der anderen Seite irgendwie vorkommen muss. Bis auf assoziiert. Und je nachdem, ob es dann in dem Teil vorkommt, der zu A gehört oder in dem Teil, der zu B gehört, ist dann halt P ein Teil von A oder von B und so kann man es sehen. Also ganz, wie sagt man, ganz konkret. So. Einzelne Leute nicken, so nach dem Motto, ja, okay, ist klar, dass man das so macht. Jetzt muss ich das nur noch kompakt hinschreiben. Das ist die größte Herausforderung. Hier, die Idee ist nicht so weit hergeholt. Thank you. Denn es, also auf der linken Seite kommt ja P vor in einer Zerlegung in Einheit und Irreduzible. Deswegen auf der rechten Seite auch, jedenfalls bis auf assoziiert sein. Also ist P assoziiert zu einem irreduziblen Teil davon A mal B. Wenn ich A mal B als Zerlegung wirklich hinschreibe, sehe ich da irgendein irreduzibles Element, das zu P assoziiert ist. Und je nachdem, ob das zu dem Teil von A oder dem von B gehört, teilt P dann A oder B. Von A mal B. Der aus dem Nebler von A mal B, wobei wir A mal B zerlegen als Produkt von Zerlegung von A und B jeweils. Ich habe eine für A, ich habe eine für B, ich multipliziere sie, ich kriege eine für A mal D und dann kommt der FA3 und sagt, P ist assoziiert dann zu einem dieser irreduziblen Teile, der vorkommt. Je nachdem, ob P assoziiert zu einem irreduziblen Teil von A ist oder von B. Da benutze ich FA3 gleich P dann A oder B. So kann man das sehen, ganz explizit. Und bevor wir gleich zum letzten Resultat kommen, glaube ich. Na, erst Resultat, dann Tafelwischen, dann kleine Rede. Und erstmal gucke ich, ob Sie noch Fragen haben. Ja. Das war so eine kleine Krücke, um nochmal zu sehen, dass wir hier zweimal das gleiche Ringelement stehen haben. Und wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir auf eine Zerlegung für dieses Element kommen können, konkret mit den Sachen, die wir schon haben. Auf der linken Seite kriegen wir eine Zerlegung, indem wir P hinschreiben und dann irgendwie das Gedöns, was eine Zerlegung für C ergibt. Und auf der rechten Seite, indem wir eine Zerlegung von A und eine von B multiplizieren.
Also wir könnten nicht einfach P auf der einen Seite und die Zerlegung auf der anderen schreiben?
Nee, weil ja nicht klar ist, also P ist ja nicht gleich A mal B, sondern P teilt ja nur A mal B. Das heißt, ich muss schon P mal irgendwas schreiben und es könnte eine Einheit sein, aber wir wissen das nicht. Es gibt den Spezialfall, dass P das gleiche ist wie A mal B. Aber den haben wir hier im Allgemeinen nicht, sondern im Allgemeinen ist P nur ein Teiler. Und dann brauche ich noch diesen Kofaktor. Das jetzt quasi auf die andere Seite bringen zu wollen, würde ja bedeuten, dass wir multiplikativ invertieren können. Das können wir im Allgemeinen nicht. Und deswegen habe ich das so gemacht, also in dieser Allgemeinen. Da steckt ganz viel drin in diesem Argument. Da steckt jetzt ja sofort drin in einem faktoriellen Ring. Wenn ein irreduzibles Element irgendwas teilt, dann kommt es da bis auf Multiplikation mit einer Einheit in der Zerlegung in Einheit und Irreduzible vor. Wegen FR3. Das haben wir da jetzt nebenbei schon mit gesehen. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken im Zusammenhang mit Ihrer Frage. Der ist weg. Also komme ich zurück zu meinem vorherigen Plan, zeige, was als nächstes kommt. Das ist nämlich jetzt das letzte Resultat in diesem Kapitel. Und da geht es um DGTs, Teilerfremdheit, bla bla Gedöns. Lemma 325. Dieses Lemma hatte in der Vergangenheit immer zwei Teile und dann habe ich immer einen dritten quasi dazu erfunden, bis dann irgendwann klar wurde, nee, den haben wir dann nie gezeigt, sondern das ist nochmal ein separates Argument. Und dann habe ich das als Übungsaufgabe gestellt, habe also in der Vorlesung so grob erklärt, wie es geht, dann habe ich eine Übungsaufgabe dazu gestellt und habe gedacht, ja, das ist cool, ich nehme das Resultat jetzt wirklich in das Lemma mit auf, sodass ich, wenn ich in Zukunft dann sage, es steht da drin, auch recht habe und sie nicht anlüge. Und es bleibt eine Übungsaufgabe, weil man da was lernt, wenn man das zeigt, genau wie bei den anderen beiden Teilen. Und da gibt es jetzt so ein paar Argumente, die sich wiederholen. Das sehen Sie, oder haben Sie jetzt ja auch schon gesehen, dass wir immer wieder sowas machen wie kürzen oder irgendwo geschickt mit Einheiten argumentieren oder so. Und das wird auch jetzt so sein. In Lemma 325 haben wir einen faktoriellen Ring und wir zeigen Sachen,
bei denen ich vermute, dass sie bei ganz vielen einfach so nicken und sagen, ja, finde ich klar, weil es nämlich zum Beispiel in den ganzen Zahlen offensichtlich so ist. Klar, die sind ja auch ein Faktoriell. Erste Aussage. Irgendwas ist teilerfremd zu mehreren Ringelementen, dann ist es auch teilerfremd zum Produkt. Klingt intuitiv gut, ist im Allgemeinen falsch, aber wenn der Ring gut genug ist und faktoriell ist gut genug, dann stimmt das. Insbesondere, das habe ich noch gar nicht gesagt, warum das ist, haben wir im faktoriellen Ring überhaupt so ein Konzept wie Teilerfremdheit. Im faktoriellen Ring gibt es DGTs und wir haben ein Konzept von Teilerfremdheit, dazu gleich mehr, deswegen kommt dann gleich diese kleine Folie. Außer B, wenn wir ein DGT haben und dann die Elemente so schreiben, dass man sieht, wie der DGT da drin steckt und man den dann sozusagen rauskürzt, also sich die anderen Elemente, die noch fehlen, anguckt, dann werden die Teilerfremd auch irgendwie naheliegend. So, das ist das, was man macht, wenn man Brüche vereinfacht oder so in der Schule. Da diese Idee verwendet man da. Und Aussage C, die jetzt endlich da steht im Lemma, ist die, dass wenn man zwei Elemente hat, die teilerfremd sind und die etwas teilen im Ring, dass man ihr Produkt das aufteilt. Sowas will man ganz oft haben und es ist sinnvoll, dass man das einfach benutzen kann und nicht jedes Mal wieder argumentieren muss, warum das so ist. Jetzt wische ich, Sie können das kurz verdauen und dann besprechen wir noch mal kurz das Thema DGT. Das P ein Teil. Also wir nehmen die so her, im Sinne von, wir nehmen die so in die Hand, dass P ein Teil davon A mal B ist.
Also ohne her kann man auch beschreiben. Also
kann man, ist aber sprachlich dann nicht so schön. Man kann auch sagen, wir nehmen A und B. Ich finde halt schöner, die herzunehmen oder in die Hand zu nehmen, aber sie dürfen es weglassen und es ist nicht falsch. Ja, danke. Vielleicht haben noch mehr Leute das komisch gefunden. Ich sehe so ein, zwei Leute, die schmunzeln. Wem ging es jetzt so bei diesen Aussagen gerade, dass sie dachten, ja, ist intuitiv irgendwie klar, dass es stimmt? Weil sie zum Beispiel an die ganzen Zahlen gedacht haben? Okay, ja genau. Das ist auch einer der Gründe, warum es dieses Lemma gibt. Das sind so Sachen, bei denen man dann denkt, wenn der Ring gut genug ist, dann sollte das alles stimmen. Und da Ringe komisch sind, muss man die Sachen dann auch wirklich zeigen. Und faktoriell reicht. So, DGTs. Kurzer Einschub dazu und in der Podcast-Folge sage ich dann mehr dazu und wie viel mehr hängt auch davon ab, was Sie mir so für Signale senden. In euklidischen Ringen gibt es GGTs und wir können sie finden mit dem euklidischen Algorithmus. In hauptideellen Ringen gibt es GGTs und wir können so eine Darstellung finden, indem wir verwenden, dass alle Ideale Hauptideale sind. Ich habe meine Elemente, von denen ich ein GGT berechne. Und dann kann ich die Summe der erzeugten Ideale bilden. Davon gibt es einen Erzeuger. Jeder solche Erzeuger ist ein DGT. Das heißt, da haben wir auch irgendwie eine Strategie, wie wir mit DGTs umgehen können. Von den faktoriellen Ringen haben wir es nicht, aber in den Lemma behaupte ich ja nebenbei mit, dass da sowas wie DGTs und Teilerfremdheit sinnvolle Konzepte sind. Nein, in den faktoriellen Ringen kann man es explizit über die Zerlegung machen. Wenn ich gucken will, wenn ich zwei Elemente habe und möchte gucken, was ist da ein DGT? Dann schreibe ich die zerlegt hin, gucke mir die irreduziblen Elemente an und schaue dann, was in beiden vorkommt. Und dann bastle ich daraus ganz explizit ein DGT. Und in Z zum Beispiel könnten Sie, wenn Sie das wollten, auch so ganz explizit DGTs basteln. Sie haben die beiden Zahlen, schreiben Ringfaktorzerlegung hin und puzzeln den DGT, den natürlichen, und dann den anderen Ganzzahlen daraus zusammen. Ist das naheliegend? So, dann kann man kann dann weitergehen und wenn Sie Zeichen interessant finden und Gleichungen und sowas und dann Lust haben, irgendwann bei mir nochmal die darauf aufbauende wirkliche Zahlentheorie-Vorlesung zu lernen, dann werden Sie ein Konzept kennenlernen, was genau das, was ich gerade beschrieben habe, in Worte fasst, dass man nämlich Zerlegungen macht und dann guckt, wie oft irreduzible Elemente da vorkommen.
Das führt dann zur Vielfachheit, dann kann man rumrechnen und da kann man schöne Sachen machen. Unter anderem mit so Kürzungsargumenten, wie wir das vorhin schon gesehen haben. Das ist richtig schön. Das führt zu sehr schönen Lösungsstrategien für diophantische Gleichungen. Falls Sie sowas gut finden, dann werden wir Spaß haben in dieser Zahlentheorie vorlesen. Ja.
Ich nutze Sicherheit in Lemma 3.25a. Es ist ein Produkt, also dann am Ende zu A1.25.
Das ist ein Produkt. Produkt, ja. Genau, wenn die Leute so in der Mitte stehen, die Punkte, dann ist es die Abkürzung für Produkt und ich habe halt nicht alle Leute hingeschrieben. Das heißt, in ordentlich wäre das mit so einem Produktzeichen und I läuft von A bis N. Und dann bin ich manchmal zu faul, das umzuschreiben. Ja. Also da achte ich drauf, deswegen ist es gut, wenn Sie nachfragen, vor allem, wenn ich es falsch mache. Ich achte drauf, dass ich Punkte in die Mitte setze, in die Mitte der Zeile, vertikal gesehen, wenn das ein Produkt ist.
Ja.
Dann zeigen wir das doch mal alles, was nicht steht, oder? Habt ihr noch Fragen? Also ein bisschen DGT habe ich jetzt erzählt. Wenn es DGTs gibt, ist Teilerfremdheit sinnvoll definiert. Und damit können wir dann jetzt hier arbeiten. Entschuldigung, ich hatte nicht ausgelacht, ich darf lachen, weil ich mir selber unfassbar laut die Nase putze. Niemand glaubt, dass aus so einem kleinen Menschen so ein lautes Geräusch kommt. Lemma 3.25. Wir zeigen an, B und C ist eine Übungsaufgabe. Und in A und B gucken wir mal, was da so steht. Wir haben diese Elemente A1 bis AN und der Witz ist, sich das für zwei Elemente klar zu machen und dann kann man das per Induktion oder indem man dann den Schritt nochmal wiederholt für beliebig viele machen, also mache ich es nur für zwei. Dass B teilerfremd ist zu einem Produkt. Und um teilerfremd zu sein, müssen wir uns überlegen, dass alle DGTs Einheiten sind. Denn so ist es ja definiert. Also müssen wir uns ein DGT hernehmen und dann zeigen, dass es eine Einheit ist in unserem Ring. Für A sei, braucht ihr einen Buchstaben, T. Sei T. Sie brauchen tatsächlich nur einen gemeinsamen Teiler, das reicht. Wenn die Zeit jetzt jeder gemeinsame Teiler eine Einheit ist, dann insbesondere mit der DGT. Sei T. Ein gemeinsamer Teiler von, was sind die Leute, die mich interessieren? B und A1 mal A2. Dann können wir mal annehmen, dass T keine Einheit sei. T ist auch nicht 0, weil ja die Elemente 1 bis 1 nicht alle 0 sind. Und wenn ich in einem faktoriellen Ring herumlaufe und nicht das Nullelement bin, dann habe ich eine Zerlegung in Einheit und Irreduzible. Wenn ich also keine Einheit bin, dann kommt in dieser Zerlegung irgendein irreduzibles Element vor. Mhm. Angenommen, T hinaus. S ist T, nicht das Nullelement. Und R, ein faktorieller Ring. Wenn also jetzt T keine Einheit ist, dann kommt in der Zerlegung ein irreduzibles Element vor und hier verwende ich die Existenz von Zerlegungen, also FR2. Na und FR3, gleich nicht beides. Mit FR2 und FR3 existiert also ein irreduzibler Teiler, sagen wir mal klein r aus R von unserem T. Das ist auch etwas, was Sie als Argument immer einfach so verwenden dürfen, genauso wie wir selbstverständlich immer verwenden, irreduzible Elemente teilen keine Einheiten. Genauso dürfen Sie einen faktoriellen Ring verwenden, und zwar in
Und zwar, wenn Sie sich darauf beziehen, dass es ein faktorieller Ring ist, das reicht als Begründung. Wenn ich nicht 0 bin und keine Einheit, dann habe ich einen irreduziblen Teil. So. Was ist jetzt also die Situation? R teilt T. T teilt B und A1 mal A2. So, wie war das nochmal in faktoriellen Ringen? Irreduzible Elemente und Primelemente sind die gleichen Elemente. Und Prim hieß doch, wenn ich ein Produkt teile, teile ich einen der Faktoren und hier steht ein Produkt. T teilt dieses Produkt, das kleine R teilt dieses Produkt also auch, das ist irreduzibel, also Prim teilt also einen der Faktoren. Bingo. Und an dem Nicken einiger Leute sehe ich, dass sie auch gerade Bingo gedacht haben oder so was ähnliches. Also schreiben wir es auf. Nun teilt R das Produkt A1 mal A2 teilt mit, ich hätte nur noch vergessen, 3,24 muss es gewesen sein, haben wir uns gerade überlegt, teilt mit Lemma 3,24, also A1 oder A2. Und jetzt gucken wir, R teilt T, teilt also B und es teilt A1 oder A2. Es ist also ein gemeinsamer Teiler von B und A1 oder von B und A2. Und bis daher ein gemeinsamer Teiler von B und A1 oder von B und A2. Und ich behaupte, dass beides nicht geht. Widerspruch. So, warum geht das nicht? Erster Fall, ich bin ein gemeinsamer Teiler von B und A1. Und ich bin ja das kleine R, ich bin also irreduzibel. Aber nach Voraussetzung ist B Teiler fremd zu A1. Da gibt es keine gemeinsamen irreduziblen Teiler. Und genauso ist B auch Teiler fremd zu A2. Also gibt es auch da keinen gemeinsamen irreduziblen Teiler. Und hier ist wieder so eine kleine Standardanwendung von Teilergedöns in faktoriellen Ringen. Wenn Sie in einem faktoriellen Ring unterwegs sind und da zwei teilerfremde Elemente haben, dann dürfen Sie wissen, dass die dann keine gemeinsamen irreduziblen Teile haben. So, all das steckt in diesem Wort faktoriell und in diesen Eigenschaften drin. Das ist ganz toll, wir werden es noch ganz oft feiern. Fragen Sie gleich gerne nochmal nach. Ich komme zu B. Was ist da los? Ah, da habe ich schon ein GGT und ich habe auch schon Notationen für die ganzen Leute. Das ist ja fantastisch. Okay. N ist 2. Ich gucke mir also C1 und C2 an und möchte zeigen, dass die teilerfremd sind. Und genau wie gerade zeige ich Teilerfremdheit, indem ich mir einen gemeinsamen Teiler hernehme und zeige, dass der eine Einheit ist. Gucken, wie er heißt. Also das Ding ist T und bei den Cs den nenne ich mal D. Okay, den brauche ich gar nicht sofort. Oh, das ist ganz schön. Wir verwenden Lemma 3,19, was glaube ich eigentlich ein Satz ist, oder? Kein Moment. Ja, Satz 3,19. Wieso steht denn da Lemma? Moment, mal direkt korrigieren hier. Das puzzeln wir gleich zusammen. Ganz kleinen Moment. Satz 3,19. Okay, für B sei D ein GGT von C1 und C2. Wir wollen zeigen, dass D eine Einheit ist. Ich fange aber mit T an. Ich fange mit diesem GGT T an, den wir gegeben haben von A1 und A2. Und ich verwende Ach, nein, stimmt. Mir fällt gerade was ein, das ist
so gar nicht geht, Satz 3.19 können wir nicht verwenden, weil das das Hauptideale ist. Aha, ich hatte mich schon gefreut, aber nein, unser Ruhm ist ja kein Hauptideale. Das heißt, wir müssen das irgendwie zu Fuß machen. Muss ich kurz nachdenken, kurz improvisieren? Also D teilt C1, also teilt D auch A1. Und es teilt auch A2. Dann schreibe ich die irgendwie hin. Ich muss kurz überlegen, wie das elementar geht, weil ich das andere hatte mit dem Kopf warten. Moment. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Bitte. Das ist okay, so anzufangen. Und jetzt nehme ich eine Station her, mit der man sehen kann, dass D ein Teil von C1 und C2 ist. Seien also C1 und C2 aus dem Ring so, dass C1 gleich D mal D2 ist. Dann sehen wir, das ist das, was ich mir gerade am Schmetterling überlegt habe. Dann sehen wir, was möchte ich jetzt haben? Ich möchte gerne ich möchte A1 und A2 hinschreiben. A1 war ja nach der Voraussetzung, die im Weg steht, C1 mal T. Jetzt setze ich für C1 ein, was da steht, dann ist das irgendwie zusammengefasst, ist ja egal, der Ring ist kommutativ, C1 mal D mal T und A2 ist genauso C2 mal T. Sodass wir also jetzt sehen können, dass D mal T ein gemeinsamer Teiler ist von A1 und A2, aber ein GGT wird ja von jedem gemeinsamen Teiler geteilt. Also ist jetzt D mal T ein Teiler von T. Und dann kann man sehen, dass D eine Einheit sein muss. Dann sehen wir das. Also ist D mal T ein Teiler von T. Weil T als GGT von A1 und A2 hergenommen war, das steht da in B in der Voraussetzung, deswegen ist D eine Einheit. Da steckt noch ein bisschen mehr drin, was ich jetzt nicht hinschreibe, aber ich quatsche da kurz durch. D mal T ist jetzt also ein Teiler von T, aber umgekehrt sehen wir ja, dass T ein Teiler von D mal T ist, also teilen sie sich gegenseitig, dann sind sie assoziiert.
Dann haben wir D jetzt gerettet, sehr gut. C hat am Anfang schon gesagt, ist Übungsaufgabe. Und was da so passiert, ist ungefähr, naja, man überlegt sich, wie sehen denn jetzt Zerlegungen von A1 und A2 aus? Da muss man vielleicht gucken, irgendwelche Spezialfälle, aber ansonsten steigt man einfach ein mit, es ist ein faktoreller Ring, A1 und A2 sind nicht beide 0. Dann kann man sich zurückziehen auf den Fall, wo beide von 0 verschieden sind, kann Zerlegungen hinschreiben und dann kann man sich aber überlegen, okay, was weiß man über diese beiden Zerlegungen in dem Moment, wo A1 und A2 Teil davon sind? Das ist eigentlich der Witz, sich das zu überlegen in einem faktoriellen Ring, wenn man solche Zerlegungen hat. Wie sieht man diesen Zerlegungen an, dass die Elemente, wo die herkommen, Teil davon sind? Wenn man das verstanden hat, dann ist sofort klar, was man jetzt hier machen muss. So, das war Kapitel 3. Das war klar, ich werde gleich ein bisschen wischen und Sie können, wenn Sie möchten, überlegen, was in die Rückblickfolge noch rein soll. So, ich mache das, was ich bei Kapitel 2 gemacht habe, also einmal so die wichtigsten Sachen, die Highlights, ein paar Zusammenhänge, vielleicht irgendwo nochmal ein extra Beispiel, wenn Sie das wünschen, können Sie mir jetzt sagen oder können Sie schon Glück sagen. Sie können auch sowas machen wie, in dem Rückblick für Kapitel 2 fand ich das und das besonders gut, bitte machen Sie das da jetzt auch, oder das und das fand ich besonders doof, bitte machen Sie das nicht. Sowas nehme ich auch. Ja?
Okay. Können Sie uns noch ein Beispiel für einen faktoriellen Ring geben, der kleinen Kaufbriaren?
Ja, das kann ich machen. Wobei ich überlege, ob es nicht sinnvoller ist zu warten, bis es sowieso in der Vorlesung passiert.
Okay.
Also kommt auf jeden Fall auf. Aber ich kann natürlich zur Abgrenzung dieser verschiedenen Arten von Ringen generell was sagen und dann darauf verweisen, das und das kommt in der Vorlesung noch, das und das machen wir nicht, weil es im Rahmen sprengt. Da und da haben wir schon Beispiele gesehen. Das kann ich natürlich nochmal machen. Greife ich das mal so auf, ja. Also Rückblick, auf jeden Fall nochmal Abgrenzung beim Zoo. Quasi die verschiedenen, wie sagt man, Gehege so ein bisschen. Abgrenzung beim Zoo. Noch irgendwas, noch mehr zum Thema GGT. Vielleicht mal ein Beispiel, wo man sehen kann, wie man die verschiedenen Strategien, um mit GGTs zu arbeiten, sehen kann für die gleichen Zahlen. Also zum Beispiel für ganze Zahlen, dann einmal mit den verschiedenen Strategien zum Beispiel. Da nicken ein paar Menschen. Gut, wenn Ihnen noch was einfällt, sagen Sie schon Glück. Jetzt wische ich das mal. Da geht es um Polynomringe. Und das wird jetzt interessant, nochmal zu sehen, was haben Sie dazu in vorherigen Vorlesungen schon gemacht, zum Beispiel lineare Algebra. Worauf kann ich zurückgreifen beim Thema Notation? Wir gucken jetzt mal, was okay ist und wo Sie mich gleich erschrocken anschauen. Und auch bei den Resultaten könnte ich mir vorstellen, dass Sie manches schon kennen. Vielleicht nicht immer so allgemein, vielleicht haben Sie es ein bisschen spezieller gesehen, aber schauen wir erstmal nochmal. So, ich fange an mit einem kommutativen Ring mit 1. Das darf der Nullring sein. Darüber lebt dann halt nur das Nullpolynom. Das ist dann halt so. Aber erstmal reicht kommutativ mit 1 und dann habe ich Standardnotation für den Polynomring und wenn ich über den Polynomring spreche, dann heißt die Variable immer x und es gibt auch nur eine und ich sage Variable, ohne nochmal zu definieren, wie formal so ein Polynomring aussieht, denn ich habe, glaube ich, immer mal gefragt und da hatten doch einige von Ihnen gemeint, ja doch, eine formale Konstruktion haben wir gesehen. Also warum es sowas gibt und wie das explizit konstruiert wird. Ansonsten lade ich Sie ein, nochmal in meine Linear-Algebra zu schauen. Da haben wir das ausführlich gemacht. Dann können Sie das dann nachlesen, wenn Sie möchten. Oder woanders, in einem Buch oder Skript Ihrer Wahl. Dann genau, gibt es diesen sogenannten Koeffizienten. Das sind die Ringelemente, die in dem Polynom als Koeffizienten vorkommen. Also als diejenigen Ringelemente, die mit diesen ja, sogenannten Potenzen von x verknüpft werden. Wenn man sich formal überlegt, woher so ein Polynomring kommt und wie man den konstruiert, dann ergibt diese ganze Notation Sinn und ist einfach nur ein bisschen vereinfacht. Man kommt in Wirklichkeit ja von Verknüpfung her aus einem anderen Ring, mit so Folgen und so. Aber dann wird es vereinfacht und dann sieht es so aus wie die Polynome, die wir kennen, zum Beispiel aus der Schule. Oder aus der Analysis, wenn wir mit Polynomfunktionen arbeiten oder so. So,
Die Standardnotation, die werde ich hier auch einfach verwenden. Und manchmal setze ich da so Malpunkte zwischen die Koeffizienten und die Potenzen von x und manchmal lasse ich die weg. Und ich werde immer, wenn ich diese Notation so hernehme und sage, woher das Polynom kommt, nicht nochmal einzeln dazu schreiben, ja, und das heißt jetzt, dass die Koeffizienten von da kommen und diese ganzen Indizes und so, das werde ich immer alles abkürzen, wenn aus dem Kontext klar ist, was das alles ist. Insbesondere benutze ich dann diese Summenschreibweise für Polynome. Und ich schreibe nicht p von x, ich schreibe p. Die Polynome kriegen Namen, diese runden Klammern mit irgendwas drin, die kommen nur zum Tragen, wenn ich was einsetze. Wenn Sie also schreiben p von x, dann wird die Frage kommen, warum schreiben Sie das so, warum weisen Sie darauf hin, dass Sie jetzt x einsetzen? Ist das nicht das x, was wir sowieso haben? So, solche Fragen werden dann kommen. Beim Nullpolynom sind alle Koeffizienten 0 und das ist das einzige Polynom, bei dem es so ist. Daran erkennen wir das. Ansonsten haben wir immer Koeffizienten, die von 0 verschieden sind. Und damit kommen wir zum Grad. Wenn alle Koeffizienten 0 sind, dann haben wir keinen Leitkoeffizienten und dann ist der Grad minus unendlich. Das definieren wir einfach so. Der Grad des Nullpolynoms ist minus unendlich. Ansonsten ist der Grad eine natürliche Zahl oder 0. Und der Grad ist der Exponent, also der, ja, ist der Exponent, der größtmögliche Exponent, der bei x dran steht, derart, dass der Koeffizient, der davor steht, nicht 0 ist. So. Oder anders, wenn wir jetzt diese Notation haben, die ich da eingeführt habe, mit dieser Summenschreibweise, dann läuft die Summe ja irgendwo hin. Und unsere Konvention ist, dass wenn wir es wissen, dass wir dann Koeffizienten, die 0 sind, nicht hinschreiben, dass wir also zum Beispiel nicht künstlich sowas machen wie, ich könnte hier sowas schreiben wie 0 mal x hoch 5 plus 0 mal x hoch 4 plus 3 x hoch 3 minus 1. Das kann ich machen, ist aber Quatsch. So, warum sollte ich das tun? Ich schreibe, wenn hier hinten irgendwo noch Koeffizienten 0 sind und es aus irgendeinem Grund wichtig ist, dass das da steht, dann kann ich das machen. Aber wenn ich hier schon stehen habe, 3x hoch 3, dann ist 3 der Leitkoeffizient, weil es der wenn ich die Potenzen von x sortiere, nach dem Exponenten von 0 verschieden ist und beim größten Exponenten steht. So ist der Leitkoeffizient. Und das Nullpolynom ist das einzige Polynom, das keinen Leitkoeffizienten hat. Selbst konstante Polynome haben einen Leitkoeffizienten, dann ist es halt dieser eine konstante Koeffizient, der da steht. So, die konstanten Polynome sind die von Grad 0, ansonsten habe ich Grad mindestens 1, Leitkoeffizient habe ich erklärt, dann gibt es noch sowas wie normiert. Normiert heißt ein Polynom genau dann, wenn der Leitkoeffizient 1 ist. Und auch wirklich 1, die 1 des Ringes, es gibt eine, deswegen steht da kommutativer Ring mit 1. Bitte nicht verwechseln mit, wenn der Leitkoeffizient eine Einheit ist. Es ist nicht dasselbe. Normiert heißt wirklich, es ist die 1. Deswegen muss es die geben, ansonsten ist nicht klar, was normiert heißt. Und über Grad habe ich schon gesprochen. Und auch wenn das formal erstmal anders aussieht, fasse ich jetzt immer den Koeffizientenring als Teilring des Polynomrings auf und der besteht dann eben genau aus den Konstanten. Aus dem von Grad 0 bzw. minus unendlich. Das Nullpolynom ist ja auch konstant. Deswegen Vorsicht, da kann man leicht Fehler machen, wenn man über konstante Polynome spricht. Wird da jetzt noch irgendwo was gewünscht? Noch ein Beispiel? Habe ich Sie an irgendeiner Stelle verwirrt? Dadurch, dass ich über diese überflüssigen Koeffizienten gesprochen habe oder so? Ja?
Ja, ich habe nicht wirklich verstanden, warum der 1 hat keinen Leitkoeffizienten. Also ist es nicht gleich 1?
Doch, klar, 1 hat einen Leitkoeffizienten, das Nullpolynom hat keinen.
Genau.
Nein, Entschuldigung, vielleicht habe ich es falsch gesagt, das weiß ich nicht, oder es war ein Missverständnis. Das einzige Polynom, was keinen Leitkoeffizienten hat, ist das Nullpolynom, denn da sind alle Koeffizienten null. Was noch? Na, ansonsten, irgendwelche Konventionen in der Notation werden wir dann hier gemeinsam einführen. Ansonsten nehme ich nur das, was da jetzt so steht. Ich gehe davon aus, dass Sie die Rechenregeln beherrschen, also dass Sie Polynome addieren, multiplizieren können und sowas, dass Sie auch im Prinzip wissen, wie es geht, da irgendwas einzusetzen. Da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen, was heißt es, etwas in einem Polynom einzusetzen. Ansonsten habe ich jetzt noch einen Warnhinweis.
Nämlich, dass, wenn ich über Polynome spreche, dass es dann ausdrücklich einfach nur Elemente eines Polynomrings sind. Ich verbinde damit ansonsten nichts, keine Anschauung. Auch dann, wenn wir da Sachen einsetzen oder so. Klar, wir können auch über Nullstellen und sowas reden, machen wir alles. Aber ich verbinde damit trotzdem ansonsten keine Anschauung. Und das ist wichtig, denn ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie Sie ansonsten mathematisch geprägt sind, dass bei Ihnen sowas losrödelt wie Polynomfunktion. Ist manchmal kontraproduktiv. Polynomfunktionen und Polynome sind nicht dasselbe. Vorsicht. Insbesondere gibt es also kann es Ihnen passieren, dass verschiedene Polynome die gleiche Polynomfunktion beschreiben und spätestens dann kommen Sie in Schwierigkeiten, wenn Sie das im Kopf nicht auseinanderhalten können. Also bitte über Polynome nur nachdenken, abstrakt, als Elemente eines Polynomrings. Und ja, es wird Momente geben, wo es hilft, eine Intuition zu haben, eine Anschauung und über Beispiele nachzudenken. Aber bitte nicht nur in Beispielen denken und insbesondere nicht immer nur über die reellen Zahlen oder so. Und bitte nicht nur in Polynomfunktionen denken. Hat jemand hier das noch nie gesehen, dass verschiedene Polynome die gleiche Funktion bewirken können? Hat jemand das noch nie gesehen und würde es gerne sehen? Okay. Der Ring ist Z2Z. Das sind nur zwei Elemente, das ist ein Körper mit zwei Elementen und ich bezeichne die Elemente jetzt mal kurz mit 0 quer und 1 quer. Das heißt, ich mache einen Querschnitt drüber für die Restklasse. Und ich habe zwei verschiedene Polynome. Die 1, das ist x plus 1, wobei 1 jetzt 1 quer ist, denn ich bin ja im Polynomring über R. Und p2 ist das Polynom x² plus 1 quer. Die sind offensichtlich verschieden, ja, im unterschiedlichen Grad. Aber als Funktionen von R in sich selbst sind die gleich, denn bei beiden kommt, wenn ich 0 quer einsetze, 1 quer raus. Und wenn ich 1 quer einsetze, kommt 0 quer raus. Das heißt, da verhalten sie sich gleich. Am Verhalten der Funktion kann ich die Polynome nicht unterscheiden. Also bitte differenzieren. Mehr Hinweise. Wenn der Ausgangsring, also der Koeffizientenring, kommutativ ist, dann ist auch der Polynomring automatisch kommutativ. Die 1 wird die 1. Auch hier verwende ich wieder, dass wir jetzt den Koeffizientenring einfach als Teilring auffassen, dann ergibt das alles Sinn, was da steht. Deswegen können wir nachher auch sowas machen wie: Wir gucken uns die Einheiten in R an und schauen, wie die sich im Polynomring verhalten. Wir gucken uns irreduzible Elemente an und gucken, wie die sich im Polynomring verhalten, lauter so Zeug. Und das ergibt dann alles Sinn durch dieses Auffassen als Teilring. Was vielleicht nicht sofort klar ist, ist, was mit der Eigenschaft integritätsbereit sein passiert. Also, wenn der Koeffizientenring ein. Oder generell kann man sich ja die Frage stellen. Genau, stellen wir uns auch diese Frage. Welche Eigenschaften eines Rings übertragen sich auf ein Polynomring? Und wir haben inzwischen ja einen ganzen Zoo. Fangen wir mal oben an. Körper. Wenn der Koeffizientenring ein Körper ist, ist dann der Polynomring ein Körper. Wenn der Koeffizientenring euklidisch ist, ist dann der Polynomring euklidisch. Und so weiter. Faktoriell. Integritätsbereich. Das ist eine der Fragen, die wir uns jetzt so angucken. In Kapitel 4. Da haben wir viel zu tun. Polynomringe sind ganz toll. Die liefern auch wieder ganz viele interessante Beispiele, sodass wir unseren Ringe-Zoo noch weiter füllen können mit. Das ist ein toller Zoo mit großen Gehegen und so und alles sehr artgerecht. Und da kommen jetzt noch mehr Leute rein. So, wir wollen einsetzen. Einsetzen ergibt immer dann Sinn, wenn die Elemente, die ich da als anstelle von x in das Polynom schreibe, alles können, was sie können müssen, damit ein sinnvoller Ausdruck rauskommt. So, was meine ich? Da in so einem Polynom ja normalerweise Potenzen von x stehen, muss es möglich sein, die Elemente, die man da einsetzen möchte, mit sich selbst zu verknüpfen. Sinnvoll. Dann stehen da diese Koeffizienten. Und es muss sinnvoll sein, von links mit solchen Koeffizienten zu multiplizieren, sodass da was Sinnvolles rauskommt. Und es muss sinnvoll sein, was auch immer dann da am Ende steht, noch zu addieren, denn solche Polynome sind ja Summen von solchen Ausdrücken. All das muss man können. Damit sind wir nicht auf den Koeffizientenring beschränkt. Das kann durchaus mehr
kann ja zum Beispiel ein ganzzahliges Polynom haben und da aber komplexe Zahlen einsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht, weil alle Rechenoperationen, die ich gerade beschrieben habe im Körper der komplexen Zahlen funktioniert. Genauso kann ich manchmal in Polynome Matrizen einsetzen. Ich muss einfach nur gucken, was mache ich da. Ich kann Matrizen mit sich selber verknüpfen, ich kann die von links mit irgendwas multiplizieren, muss halt nur sagen, was ich meine, kann ja addieren. So, das heißt also, dass ich wesentlich allgemeiner einsetzen kann, als man vielleicht erstmal intuitiv denkt. Ich muss nur darüber nachdenken, ergeben alle Rechenoperationen, die da stehen, Sinn. Da kann ich die mit Sinn füllen, wenn ich einmal erkläre, was ich da sage. So, dann kommen wir zum Einsetzen und Einsetzen bildet einen Homomorphismus. Ich gehe jetzt also immer aus von einem kommutativen Ring mit 1, aus dem die Leute kommen, die ich einsetzen möchte. Und dann fange ich an mit einem Polynom und ich ersetze einfach überall da, wo x steht, das durch dieses Element, das ich einsetze, ganz intuitiv, so wie sie das auch machen würden. Dann kommt irgendwas raus und das, was da rauskommt, kommt dann aus diesem Ring L, in den hinein ich mit der Einsetzabbildung abbilde. Und erstmal ist es wirklich nur eine Abbildung. Ich gebe mir ein Ringelement A vor, setze ein in das Polynom, rechne aus, was rauskommt, kriege ein Element von L. Und was da jetzt steht, also was in der Definition mit als Behauptung quasi verpackt ist, ist, dass wenn ich einsetze, dass das dann einen Homomorphismus definiert. Dafür muss ich mir ein festes Element nehmen und das einsetzen in jedes Polynom. Dann kommt ein Homomorphismus raus von dem Polynomring, mit dem ich angefangen habe, in den Ring, aus dem das eingesetzte Element kommt. Und ein Ringhomomorphismus zu sein, heißt, nochmal zur Erinnerung, dass ich mich mit der Addition und mit der Multiplikation in den beiden Ringen vertragen muss. Und das kann man tatsächlich einfach nachrechnen. Das sind so diese Sachen, die ich dann in der linearen Algebra mache, bevor wir wirklich Sachen einsetzen, über Nullstellen und sowas sprechen. Denn das braucht man an einigen Stellen. Oder es macht Rechnung einfacher, wenn man sich einmal klar macht, Einsetzen eines festen Elements ist ein Homomorphismus, verträgt sich mit Addition und Multiplikation, dann müssen wir die gleichen Rechnungen nicht immer wieder machen. Und hier kommt das, was jetzt eben naheliegend ist, nämlich was eine Nullstelle ist. Nullstelle ergibt nur Sinn, wenn wir wissen, über was für eine Null wir reden. Auch da also wieder, bitte mitdenken, je nachdem, was Sie einsetzen. Wenn Sie Matrizen einsetzen, dann erwarten Sie bei einer Nullstelle, dass die Nullmatrix rauskommt. Wenn Sie irgendwelche Körperelemente einsetzen, erwarten Sie, dass die Null des Körpers rauskommt und was auch immer Ihnen sonst noch so einfällt. Aber Nullstelle zu sein heißt einfach, wenn ich dieses gegebene Element in mein gegebenes Polynom einsetze, dann kommt die vorher irgendwie geklärte Null raus. Und in den Kontexten, die Sie kennen, ist es auch immer genau das, was Sie bekommen. Was für Fragen haben Sie bisher zu diesen ganzen Wörtern, zur Notation? Bestimmt bekannt, so oder so ähnlich, vielleicht nicht immer mit den gleichen Buchstaben. Man braucht ja in der Linie also auch schon ganz viel Kram, so charakteristische Polynome und Invariationen und so. Dann können wir jetzt mal gucken, hier kommt das erste Lemma. In diesem Lemma fasse ich ein bisschen Kram zusammen, der später die Argumentation erleichtert, dann müssen wir das nicht für jeden Polynomring wieder neu machen. Und ich gehe davon aus, dass Sie manches davon kennen. Zum Beispiel kennen Sie bestimmt diese Formel für den Grad. Wenn ich zwei Polynome multipliziere, dann ist der Grad vom Produkt höchstens so groß wie die Summe der Grade, die ich vorher hatte. Wie kann der Grad kleiner werden als diese Summe? Was könnte da passieren? Na, es könnte ja sein, dass der Ring, mit dem ich da arbeite, Nullteiler hat. Das heißt, die beiden Leitkoeffizienten, deren Produkt mir dann ja den neuen Leitkoeffizienten gibt, die könnten zufällig Null werden, obwohl die beide vorher nicht Null waren. Und auf die Art und Weise könnte der Grad dann kleiner werden, als man denkt. Also bitte aufpassen, falls Sie mal einen komischen Ring oder überkomischen Ring Polynome anschauen. Dieses Kleinergleich, das ist kein, eigentlich ist es ein Gleich, sondern es ist wirklich ein Kleinergleich und da kann auch wirklich kleiner rauskommen. Wir sehen aber in B in Teil 1, dass diese Unfälle nicht passieren, wenn der Koeffizientenbereich ein Integritätsbereich ist. Und ich habe auch gerade erklärt, warum. Denn das Einzige, was ja schief gehen kann, ist, dass dann mit Nullteilern so eine komische Kombination zustande kommt. Und wenn es nicht passieren kann, dann ist der Leitkoeffizient das, was man denkt, nämlich das Produkt der Leitkoeffizienten. So. Insbesondere, erste kleine Antwort auf unsere Frage von vorhin. Wenn wir mit einem Integritätsbereich anfangen und dann zum Polynomring übergehen, dann ist der auch ein Integritätsbereich. Super. Wird ganz wertvoll sein später, wenn wir gucken, ob wir andere Eigenschaften auch übertragen können. Und dieses Ding da mit den Graden, also dass das Produkt
als Grad die Summe der ursprünglichen Grade hat, darauf werde ich mich in Zukunft immer beziehen mit der Gradformel. Falls ich also mal vergesse hinzuschreiben, Lemma 4 2 Teil B Punkt 2, nee, Punkt 1, dann schreibe ich wahrscheinlich nur Gradformel hin, dann ist das gemeint. Soweit noch? In Ordnung, dann kommen wir jetzt zu den etwas interessanteren Aussagen. Jetzt merken wir wieder, dass wir hier eine Ringtheorie machen, in dem Fall Polynomringtheorie. Es kommen keine neuen Einheiten dazu. Wir finden die wieder, die wir schon kennen aus dem Ring R, aber es kommt nichts Neues dazu. Und in Teil 3 steht, dass wenn man im ursprünglichen Ring einmal irreduzibel war, dass man dann diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft nicht verliert, nur weil man plötzlich einen Polynomring angeguckt wird. Aber im Allgemeinen kommen dann da neue irreduzible Elemente dazu. So, und jetzt schaue ich mal in meine Notizen, denn die Argumente sind so, dass wir eins vielleicht jetzt einfach machen könnten. Ja, genau. Wir beweisen jetzt noch B Teil 2 und B Teil 3 ist dann unser Wiedereinstieg in der nächsten Woche. Das ist der Teil 2, Teil C, Teil 2. Ja, Einheiten sind ja Teile vom Einzelnen. Die Einzelelemente sind gleich. Das heißt, dass schon mal, denke ich mal, nachvollziehbar ist, dass wenn ich eine Einheit bin in R, dass ich dann in Rx eine Einheit bleibe. Die Frage ist, ob neue Einheiten dazu kommen. Jetzt gucke ich also andersrum, was ist denn los, wenn ich eine Einheit aus Rx schnappe. Sei also P ein Polynom aus Rx und gleichzeitig eine Einheit in diesem Ring. Also ein Teil des Einselements, dann kann ich das Einselement ja schreiben als dieses Polynom mal noch irgendein Polynom. Schreibe ich das also hin. Das ist jetzt das Einzelelement im Ring R, was das gleiche ist als das Einzelelement im Rx. Na, dann kommt die Gradformel und sagt, auf der rechten Seite steht ein Polynom vom Grad 0, auf der linken Seite also auch, und gleichzeitig ist aber der Grad hier die Summe der Grade. Also müssen P und Q auch beide Grad 0 haben, kommen also aus R und sind dann da Teile von 1, also Einheiten. Also kommen keine neuen dazu. Wir tasten uns langsam ran an das Argumentieren des Polynomen. Ja, bis dann. Dankeschön.